Liebe Geschwister, ich habe heute Morgen ein Wort oder für heute Morgen ein Wort ausgesucht aus dem 1. Korintherbrief, das 15. Kapitel. 1. Korinther, 15. Kapitel, ab Vers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist doch Christus nicht auferweckt worden? Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Liebe Gemeinde, in den letzten Wochen haben wir in unseren Predigten oftmals vor Augen gehalten bekommen, dass es in unserem Glaubensleben auch auf Standhaftigkeit ankommt. Das Leben, wie man so schön sagt, ist kein Ponyhof. Und das Leben eines Christen findet nicht nur im Sonnenschein statt, sondern oftmals drüben auch dunkle Wolken, Regen und Sturm das Bild. Wenn wir aber ehrlich sind, dann wissen wir zumindest, dass wir hier in Deutschland beziehungsweise auch hier in Europa im Vergleich zu anderen Regionen der Erde noch relativ froh und glücklich sein dürfen. Und dass es uns so gut geht, das ist zunächst einmal völlig unabhängig davon, ob wir Gläubige sind oder ob wir nicht an Gott glauben. Gemäß dem Bibelvers aus Matthäus 5,45, denn er, also Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und bei uns in Wuppertal lässt er ganz besonders oft regnen, sagen böse Zungen, was ich für ein Gerücht halte im Übrigen. Und das, was ich gerade über Deutschland und Europa gesagt habe, dass es uns noch relativ gut geht oder wirklich auch gut geht, das bezieht sich zunächst mal auf die Infrastruktur, das heißt auf Schulen, die ärztliche Versorgung, auf Lebensmittel. Und wir haben eine Polizei in unserem Land, die für Recht und Ordnung sorgt, das ist nicht selbstverständlich. Und bei aller berechtigten Kritik, die wir gerne üben, ist es durchaus, denke ich, ein großes Vorrecht, in einem Land zu leben, in dem die Demokratie herrscht, und ein Land, in dem seit Jahrzehnten kein großer Krieg mehr stattgefunden hat. Das ist zunächst mal nur eine Tatsache. Und es hat, das möchte ich gleich zu Anfang betonen, auch nichts damit zu tun, dass wir hier in Europa oder wir Deutschen hier uns ganz besonders gut verhalten und deswegen Gott uns gnädig ist. Der Jesus Christus, der führt zu diesem Thema nämlich in Lukas 13 aus. Man sieht an dieser Stelle, dass es auch damals natürlich schon die gleiche Frage gab. Und der Herr Jesus sagt in Lukas 13 ab Vers 1, es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Also ganz grausame Dinge sind geschehen. Und er, also Jesus, antwortet und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das heißt, die Botschaft, die der Herr Jesus uns hier vermitteln will, ist eine ganz einfache. Liebe Geschwister, es gibt nichts, was wir tun können, was uns unangreifbar macht für Kriege, für Hungersnöte, für Unglücke oder für Seuchen. Das heißt, es ist allein Gottes Gnade und seine Vorsehung, die den einen vielleicht hier in Deutschland aufwachsen lassen und den anderen, wenn man jetzt Indien zum Beispiel schaut oder andere, Irak oder China oder welche anderen Weltgegenden einem da einfallen. Das heißt, es gibt auch keinen Grund für uns, überheblich zu sein und zu glauben, dass uns kein Turm auf den Kopf fallen könnte. Wir alle sind ohne Ausnahme Sünder und von uns aus können wir dagegen auch nichts tun. Das heißt, wir alle brauchen Hilfe, wir alle brauchen göttlichen Beistand, wir alle brauchen den Herrn Jesus. So, und da wir an den Umständen zunächst einmal nichts ändern können, ja, da muss man ganz platt sagen, da muss man sich erstmal mit den Umständen zunächst mal soweit arrangieren. Oder aber man flieht, man sucht sozusagen in der Ferne sein Glück. Und da das Gras bekanntlich auf der anderen Weide immer grüner erscheint als auf der eigenen, machen das ja auch manche. Sie suchen ihr Glück in der Ferne. Wenn wir jedoch die letzten Monate Revue passieren lassen und wenn ich in eure Masken bewährten Gesichter schaue, so dürfen wir feststellen, dass auch die Flucht uns diesmal nichts genutzt hätte. Das heißt, das Coronavirus, das gibt es weltweit. Es ist überall angekommen. Jetzt gibt es die Impfungen. Ja, da setzen viele ihr Vertrauen drauf. Das mag eine trügerische Sicherheit sein. Es gibt immer wieder neue Mutanten. Ja. Letzte Woche waren es sogar, nicht Trippelmutanten, aber naja, also Doppelmutanten, so rum nicht nur einfache, sondern gedoppelte Mutanten und vielleicht kommen die Trippelmutanten. Also das ist zumindest eine Gefahr, die da ist, dass irgendwann eine Mutante auftritt, die diesen Impfschutz auch wieder unterläuft. Und wenn wir ehrlich miteinander sind, scheint es bisweilen so, als werden wir in Zukunft in einem ständigen Alarmzustand leben. Und dann ist es, wie es mir letzte Woche ergangen ist. Ich war in einem Drogeriemarkt. Und dieser Gang in diesen Markt, oder vielleicht auch der Gang zum Supermarkt, der kommt einem dann fast schon vor wie so ein Urlaub unter Palmen, weil wir endlich mal wieder nach draußen kommen, das Haus verlassen. Das heißt, man ist vielleicht sogar schon wieder froh und sagt, Mensch, ich kann schon wieder einkaufen gehen. So weit sind wir schon gekommen. Und das, was ältere Geschwister kennen, dieses Wort, was vor einem Jahr ganz schwer vielleicht den Jüngeren zu erklären gewesen wäre, das Wort Ausgangssperre. Liebe Geschwister, das gab es im Krieg. Das gibt es wieder in Deutschland. Ja, das ist wieder salonfähig geworden. Jetzt ist es natürlich so, wir leben in der Demokratie und eine solche Beeinträchtigung auch der Freiheitsrechte bedarf einer Begründung. Und da wird auf den Gesundheitsschutz verwiesen, liebe Geschwister. Und wer wollte da widersprechen? Ich meine, wer will denn schon freiwillig durch sein eigenes Handeln seine Mitmenschen gefährden? Das ist eine schwierige Entscheidung. Und wir Menschen, wir neigen ja zunächst einmal dazu, dass wir gerne die Dinge alleine lösen wollen. Wir wollen die Probleme aus der Welt schaffen. So wie ich gestern ein Titelbild einer Zeitschrift gesehen habe. Ich glaube, Luisa heißt sie mit Vornamen, Luisa Neubauer oder Neugebauer, das deutsche Gesicht der Fridays for Future Bewegung. Und auf dem Titelbild wurde sie zitiert mit den Worten: Ich will die Welt retten. Nun, zunächst mal ist das nicht verwerflich, die Welt retten zu wollen oder Probleme lösen zu wollen. Wenn man beispielsweise einen platten Reifen am Fahrrad hat, sowas kommt ab und an vor, dann bringt es ja nichts, dass ich erstmal eine Diskussionsrunde einberufe nach dem Motto, was können wir denn nun tun, sondern in der Regel krempelt man die Ärmel hoch und flickt den Reifen. Die Bibel jedoch wirft auch einen kritischen Blick auf dieses diese menschliche Vorliebe für das eigenständige Agieren. Und die Bibel sagt, das ist nicht immer positiv. Und weil es nicht immer positiv ist, dass wir alle unsere Probleme selbst lösen, hat Gott die Menschen zu allen Zeiten immer wieder in Situationen geführt, wo Gott uns unsere Machtlosigkeit vor Augen führen wollte. Das Paradebeispiel, das Volk Israel in der Wüste. Die laufen da so durch die Wüste und in der Wüste, wie der Name schon sagt, da ist alles wüst und karg. Sie brauchten aber Essen und sie waren angewiesen auf Gott, der ihnen das tägliche Manna gegeben hat. Es war das tägliche Manna, dass sie nicht wieder für sich aus Vorsorge treffen konnten und sagen, na gut, wenn das Manna morgen vielleicht nicht kommt, dann können wir ja. Nein, das wollte Gott genau nicht. Und Gott wollte uns so unsere Abhängigkeit von ihm und seine Abhängigkeit von ihm und seiner Gnade verdeutlichen. Aber wir Menschen, wir wollen das nicht hören. Wir wollen doch so gerne unser Paradies hier auf Erden selbst schaffen. Wir wollen es doch selbst auf die Schulter knopfen. Mit unseren eigenen Händen und möglichst ohne Gott. Es sind die selbstgebrannten Ziegel beim Turmbau zu Babel als Beispiel. Oder aber, ich glaube, wir sollten immer wieder daran erinnern, weil das so plakativ ist, die Diktaturen in Deutschland, in der Sowjetunion, in China. Noch gar nicht lange her. Das heißt, der Traum war immer der, wir Menschen, wir müssen nur hart genug arbeiten. Und dann, liebe Geschwister, dann halten wir die Zukunft sozusagen in unseren eigenen Händen. Es gibt da diesen berühmten Satz von Adolf Hitler im Jahr 1934 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg, wo er sagte, es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Und 11 Jahre später lag Deutschland in Europa in Schutt und Asche. Wir könnten jetzt auch bei Stalin schauen, wir könnten bei Mao in China nachgucken. Immer wieder geht es darum, wir Menschen, wir wollen uns unsere eigene neue Welt erschaffen. Und eine Welt, wo Gott nicht vorkam. Ich habe das Lied schon einmal zitiert, ich möchte es nochmal zitieren, weil ich glaube, manchmal hilft auch eine Wiederholung, bestimmte Dinge klar zu sehen und gewarnt zu sein. Das ist dieses Lied, wo dieser schreckliche Ungeist zutage tritt, dieses Lied von der Partei aus dem Jahre 49. Der Krieg war zu Ende. Die Menschen träumten davon, jetzt endlich, nachdem Hitler weg war, erschaffen wir ein neues Friedensreich. Jetzt wollen wir alles anders machen. Jetzt wird es endlich gut. Und dann wird dieses Lied gedichtet. Und es heißt, sie hat uns alles gegeben. Damit ist die Partei gemeint. Sonne und Wind und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen, fror auch die Welt, uns war warm. Uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm. Die Partei. Die Partei, die hat immer recht. Und Genossen, es bleibe dabei, denn wer kämpft, ganz wichtig, denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht. Gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht. Die Partei hier wird dargestellt wie ein Gott. Wie Gott. Gott ist nur in der Lage, Sonne und Wind zu beeinflussen. Aber hier ist es die Partei. Und dieser Satz, den sollten wir nie vergessen. Die Menschen behaupten hier, wenn ich nur für die gerechte und gute Sache kämpfe, dann bin ich immer im Recht. Wenn ich die Menschheit nur verteidige, ja, dann bin ich im Recht. Wir sind hier an einem Punkt, der mir ganz wichtig ist. Das war ein Lied. Ich glaube, dass bestimmte Dinge auf unser Leben einen ganz großen Einfluss ausüben können. Dazu gehören Lieder, die Musik. Solche Lieder hört man heute nicht mehr, aber ich glaube, manche von euch, die werden geschockt ohne Ende, wenn sie wüssten, welche Lieder zum Beispiel Jugendliche heutzutage hören, um was es da geht. Um Mord, um Totschlag, um Vergewaltigung. Ich glaube, wenn man Lieder wie dieses hier hört oder Lieder, von denen ich gerade berichtet habe, dann kommt es dazu, dass natürlich unsere Weltsicht und unser Denken beeinflusst werden. Das kann gar nicht anders sein. Das geht mit Filmen weiter. Und ich glaube, dass wir alle an der Stelle durchaus auch mal uns selber fragen sollten, welche Musik höre ich, welche Filme schaue ich. Und das sage ich nicht, weil ich an dieser Stelle fehlerlos bin, ganz im Gegenteil. Aber ich mache auch die Erfahrung an solchen Stellen, dass Gott auch Schritt für Schritt mit einem arbeitet. Und vielleicht ist es so, dass man den einen Film früher geschaut hat. Mir geht das manchmal so und ich schaue ihn nochmal und sage, nee, den breche ich ab, den will ich nicht mehr sehen. Oder auch bei Liedern, dass man einfach vielleicht sagt, nee, ich will nicht meinen Geist mit solchen Dingen belasten. Ja? Hier auf jeden Fall, in dem Lied, kommt genau das zum Ausdruck, was sozusagen seit dem Turmbau zu Babel auch immer wieder in der Bibel thematisiert wird, der Mensch, der von sich aus Gott spielen möchte. Ja? In dem Lied kommt noch was hinzu, was mir ganz wichtig ist, liebe Geschwister. Die Verlockung kommt oftmals im Gewande des Helfers daher. Ja? Paulus schreibt in 2. Korinther 11 über falsche Apostel. 2. Korinther 11 ab Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen, als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Paulus spricht hier von Werken, die diese falschen Engel des Lichts tun. Und das vielleicht Tragische oder das Verwirrende ist, dass es augenscheinlich Werke sind, die der Gerechtigkeit dienen. Oder wie in dem Lied heißt, ja, wer die Menschheit verteidigt, der hat auch immer recht. Ja, es scheint Dinge zu geben, die sind so über jede Nachfrage erhaben. Wer soll denn da widersprechen? Und das Versprechen, was gemacht wird, ist, den Frieden auf Erden kann es geben, liebe Freunde, wenn wir nur alle zusammenhalten. Alle ziehen an einem Strang, dann wird es schon klappen. Und da es ja um das Gute geht, widerspricht auch kaum einer. Und auch wir, liebe Gemeinde, wir leben wieder in einer Zeit, in der es um ganz große Fragen geht. Ganz große Fragen. Die Klimakrise, erneuerbare Energien, die Migration oder die Wucht der Corona-Pandemie, die uns fest, ganz fest im Griff hat. Ja, und wir stellen uns auch die Frage, wie soll das bloß weitergehen? Wie soll das weitergehen? In den Medien geistert seit gar nicht so langer Zeit ein Begriff, geistert der herum, und zwar der Begriff des Great Reset. Wir sagen heute ja alles auf Englisch. Und dieser Great Reset ist ein Ansatz, falls ihr noch nie von ihm gehört habt, dann lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Bei Wikipedia, das ist die Enzyklopädie, wo man alles nachschlagen kann, wenn man nicht weiter weiß, wird es folgendermaßen beschrieben. The Great Reset, auf Deutsch der große Neustart oder der große Umbruch, ist eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, die eine Neugestaltung der weltweiten Gesellschaft und Wirtschaft im Anschluss an die Covid-19-Pandemie vorsieht. Vorgestellt wurde sie von Prinz Charles und dem deutschen WEF-Direktor Klaus Schwab, und zwar im Mai 2020, ein Jahr her. Und man will den Kapitalismus verbessern. Und von vielen unbemerkt, obwohl im Internet überall nachlesbar, fand am 26.01.2021 in Davos eine Videokonferenz statt. Die Bundeskanzlerin Frau Merkel hat dort eine Rede gehalten. Die Mächtigen der Erde kommen dort zusammen. Und interessant auch wieder, Greta Thunberg war dabei von Fridays for Future. Und Frau Merkel hat Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, sie haben das Motto The Great Reset gewählt. Das ist das diesjährige Thema. Ich frage einmal, also so Merkel, brauchen wir wirklich einen Great Reset oder ist es nicht eher so, dass wir einen Neuanfang weniger hinsichtlich der Zielsetzung und mehr hinsichtlich der Entschlossenheit unseres Handels brauchen? Wenn wir uns anschauen, was die Pandemie mit uns gemacht hat, ist mein Fazit, dass sie als Bestätigung all dessen gelten kann, was in den letzten Jahren immer den Geist von Davos ausgemacht hat. Die treffen sich seit Jahren dort. Die Fragen, die dort diskutiert wurden, waren richtig. Und es gibt ein Sprichwort des deutschen Schriftstellers Erich Kästner, das lautet, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass das Reden und das Diskutieren und das gedankliche Klarmachen wichtig sind. Ich glaube aber, die Pandemie hat uns auch vor Augen geführt, dass jetzt eine Zeit des Handelns kommt, in der möglichst konzentriert, möglichst gemeinsam und möglichst nach gleichen und gemeinsam diskutierten Prinzipien agiert wird, in der eben etwas getan wird, um die Schwachstellen, die wir alle erlebt haben, möglichst zu überwinden. Wer Ohren hat, der höre. Wir haben ein Problem und das ist so allumfassend, das ist so global, dass es keinen Menschen mehr auf Erden gibt, den es nichts angeht. Außerdem ist das Problem so komplex, dass es von Einzelstaaten nicht mehr gelöst werden kann, sondern nur noch von der Weltgemeinschaft, die hier Hand in Hand zusammenarbeiten muss. Das heißt, das Ziel ist klar. Und wenn ihr euch durchlest, wer dort vertreten ist, es geht hier nicht um jemand, der wegen mir an der Kasse bei Aldi sitzt. Keiner von uns sitzt dabei. Wir sind völlig unwichtig, liebe Geschwister. Das erklärte Ziel ist klar, wir können es als Menschen schaffen. Wir können es schaffen, wenn wir nur wollen. wenn wir nur alle fest zusammenarbeiten und wenn endlich eine weltweite Organisation oder eine Person die Führung übernimmt, damit endlich das gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Ich habe das jetzt mal ein bisschen breiter ausgeführt, aber eigentlich, liebe Gemeinde, sollte für uns Christen diese ganze Thematik nicht die Hauptsorge sein. Auch wenn alle Zeichen darauf hindeuten, dass die weltweiten Entscheidungsträger genau dieses Ziel vor Augen haben, so ist dieser Great Reset zunächst einmal für Christen nichts, vor dem wir uns fürchten sollten. Unsere Hauptsorge gilt unserem Verhältnis zu Gott. Unserem Gott, der die Welt aus dem Nichts erschaffen hat und der schon einmal dramatisch eingegriffen hat und eine Sintflut schickte, nachdem die Bewohner der Erde, wie man so schön sagt, den Bogen überspannt hatten. Ihn sollten wir fürchten und nicht die Menschen, die heute kommen und morgen schon wieder vergessen sind. Kein menschliches Reich, keine politische Idee und kein Bauwerk wären ewiglich. Aber einer bleibt und hat Bestand, obwohl seit Jahrtausenden, das ist das Interessante, seit Jahrtausenden versuchen, immer wieder gegen ihn anzugehen. Er war ein Baby, ganz klein, in der Krippe in Bethlehem. Er wuchs auf. Er zeigte dann hier schon auf Erden seine Macht. Er wurde ans Kreuz geschlagen und er starb. Und er stand am dritten Tage wieder von den Toten auf. Er ist es, der wiederkommen wird und alle menschlichen Allmachtsfantasien hinwegfegen wird. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Anfang und auch das Ende. In der Vorbereitung der Predigt hat mich ein lieber Bruder darauf hingewiesen, dass dieser Great Reset eigentlich ja auch nichts Neues sei, da er ja längst stattgefunden habe. Ich fand das einen ganz tollen Hinweis. Hätte glatt von mir sein können, war er aber nicht. War ein ganz toller Hinweis. Und er ist nicht nur ein toller Hinweis gewesen, dieser Tipp, sondern er beinhaltet eine ganz, ganz große Wahrheit. Denn davon handelt ja auch die heutige Bibelstelle. Dieser Great Reset, der fand ja bereits statt vor 2000 Jahren. Als Gott seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen, damit nun alle Menschen einen Great Reset, einen Neuanfang starten können. Und der damalige Great Reset ging nicht von fehlbaren Menschen aus, sondern von der einzigen Macht, die auch für den Erfolg garantieren kann. Bei Gott, das ist das Schöne, gibt es kein Ausprobieren. Es gibt auch keine erfolglosen Versuche und es gibt auch kein Scheitern. Und allen Unkenrufen zum Trotz ist der Herr Jesus nicht nur gestorben. Damit haben alle gerechnet. Irgendwann stirbt er. Da haben ja viele auch wahrscheinlich drauf gehofft. Dann ist er weg. Sondern er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch wieder auferstanden. Und er ging uns damit voran. Wir Menschen träumten ja und träumen, denke ich, immer noch von der Unsterblichkeit. Und wenn man sich auch das durchliest, was die Forscher da heutzutage planen, die sind da nach ihrer Meinung ganz nah dran an dieser Unsterblichkeit. Ich glaube aber, und das ist meine Hoffnung bei all diesen Dingen, dass sie ihre Rechnung ohne Gott gemacht haben. Und Paulus ist dieser Great Reset durch Jesus Christus so wichtig, dass er klar macht, dass an diesem Punkt der ganze Glaube hängt. Sein Tod am Kreuz und die Wiederauferstehung, die sind ja das Fundament. Wenn ich dies wegnehme, liebe Geschwister, dann bleibt nichts mehr übrig. Und das ist auch der Grund, warum Paulus sagt, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, Wie sagen denn dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten? So ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden? So ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wenn also heute angebliche Christen diese Auferstehung in Zweifel ziehen, so ziehen sie automatisch auch die ganze Heilige Schrift in Zweifel. Und sie nennen damit Gott, beziehungsweise auch Gottes Wort, ein Lügengebilde. Ich kann nicht Christ sein und gleichzeitig das Fundament leugnen, auf dem unser aller Glaube steht. Gott war es wichtig, uns wissen zu lassen, dass Jesus nicht nur ein weiser Mann war, der uns Tipps gibt für ein besseres Leben, sondern er war göttlicher Natur. Er war der einzige und eingeborene Sohn Gottes und sein Tod am Kreuz war auch nicht das Ende, sondern der Anfang. Stellen wir dies in Frage, leugnen wir diese Aussage, dann können wir unseren Laden, um es platt zu formulieren, auch dicht machen. Dann braucht uns Christen überhaupt keiner mehr. Was haben wir denn dann noch anzubieten? Welche Hoffnung gäbe es dann noch? Was, frage ich euch, wollten wir den Menschen dann noch in der Predigt verkünden? Bitterböse gefragt, kann man natürlich, wenn man manchmal Predigten hört und auch Statements von Vertretern der Landeskirche, die im Fernsehen manchmal zitiert werden, man kann sich schon fragen, was ist die Botschaft, die ihr verkündet, liebe Freunde? Denn das, was ihr da verkündet, das kann auch der Psychotherapeut von nebenan verkünden. Die frohe Botschaft der Bibel ist ja nicht, dass wir nur die Ärmel aufkrempeln müssen und wir dann alles schaffen können. Die Botschaft ist ja gerade nicht, wie dies menschliche Systeme lehren, dass unser Tun und unser Schaffen das Paradies auf Erden entstehen lassen, sondern die Bibel, die verkündet ja genau das Gegenteil. Das heißt, der göttliche Great Reset macht deutlich, dass wir Menschen machtlos sind und wir von uns aus auf Erden niemals ein Paradies erschaffen werden. Und die Geschichte der letzten zwei Jahrtausende bestätigt dies immer wieder. Und wir sollten auch eins nicht tun. Ja, wir sind schnell damit. Ja, so nach dem Motto, diese Herrscher der letzten 2000 Jahre, die gescheitert sind, die waren von Anfang an immer gleich böse. Die hatten immer böse Absichten. Da wäre ich vorsichtig, liebe Geschwister. Da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Die besten Ideen führen oftmals geradewegs ins Verderben. Ja? Und das gibt es auch in der Christenheit. Ja? Gut gemeint heißt nicht automatisch gut gemacht. Und ich kann auch im Namen Jesu scheinbar für Dinge streiten, die geradewegs ins Unglück führen. Paulus macht uns auf jeden Fall hier deutlich, dass wir ohne den Glauben an das Fundament, ohne den Glauben an die Auferstehung Christi lediglich falsche Zeugen wären, die nämlich eine Hoffnung verkünden, an die sie selbst nicht glauben. Und Paulus sagt deswegen auch weiter ab Vers 15, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Paulus macht das übrigens hier, das ist ein anderes Thema, aber er macht das gut. Er durchdenkt Dinge. Ja, und er macht eine Folgerichtigkeit deutlich. Das heißt, wir Menschen gehen oftmals Schritte, ohne zu überlegen, was folgt daraus. Und Paulus macht hier klar, liebe Freunde, wenn ihr das eine über Bord werft, dann ist alles verloren. Denn wie ist denn das? Das ist ja auch so eine Sache, da kommen Menschen vielleicht irgendwann mal in eine Gemeinde und wollen das Wort Gottes hören. Und wir sagen den Menschen vielleicht, ja, eure Sünden sind vergeben, aber wie sollen die Sünden vergeben worden sein? Wie sollen die getilgt werden durch Jesu Tod, wenn wir nicht gleichzeitig auch glauben, dass Jesus wieder auferstanden ist? Wäre er nämlich im Grab geblieben, was die Gegner so gerne behaupten? Wir haben das ja auch schon gehört, ja, also entweder ist er gar nicht gekreuzigt worden, er hat es überlebt, solche Dinge, oder er wurde gestohlen, der Leichnam wurde gestohlen, all diese Dinge. Da entscheidet sich das Ganze ja. Wenn Jesus nämlich tot geblieben ist, ist die Sache egal. Aber wenn er auferstanden ist, dann ist das etwas ganz anderes. Das heißt, wenn ich nicht an die Auferstehung glaube, wenn ich daran glaube, dass er weiter im Grab lag, ja, dann ist das andere auch falsch. Ja, dann wird der Rest auch nicht stimmen. Jesus kann nur dann unser Fundament sein, wenn er nämlich kein Sterblicher ist, wenn er nicht nur ein Mensch war, ein sterblicher Mensch war, der ein vorbildliches Leben führte. Auch das sagen manche. Naja, gut, wir können viel von ihm lernen, aber das ist es nicht. Jesus Christus ist gerade nicht ein Vorbild darin, dass wir nur hart genug an uns arbeiten müssen und dann können wir am Ende alle Gottes Geboten gehorchen. Genau das wollte Gott uns in Jesus nicht zeigen. Gottes Great Reset, Gottes Neuanfang bestand gerade darin, dass er uns unsere totale Machtlosigkeit vor Augen führen wollte. Totale Machtlosigkeit vor Augen führen wollte. Das heißt, genauso unmöglich wie die Auferstehung von den Toten ist die Sündlosigkeit des Menschen. Wir sind und bleiben Sünder und kein, wir schaffen das, wird uns ins Himmelreich bringen. Und von daher ist es auch so wichtig, dass wir, oder von so fundamentaler Bedeutung, dass wir an dem festhalten, was die Bibel uns berichtet. Jesus Christus wurde zur Sühnung unserer Sünden ans Kreuz geschlagen. Und er starb an diesem Kreuz. Er wurde in ein Grab gelegt, stand jedoch durch Gottes souveränen Willen am dritten Tage wieder von den Toten auf. Das war ein Wunder, liebe Geschwister, ein Wunder, welches wir mit unserem Verstand nicht erklären können. Und nur durch diese Auferstehung von den Toten dürfen auch wir Hoffnung haben, dass wir am Ende ebenfalls mit Christus auferweckt werden. Er ging uns voran, daran glauben wir und daher dürfen wir Hoffnung haben. Und diesen großartigen, göttlichen Reset, diesen Neuanfang wollen wir immer und immer wieder verkündigen. Wir wollen dies so lange tun, bis unser Herr wiederkommt oder bis uns unser Gott von dieser Erde abberuft und uns Einlass gewährt in sein Reich, weil wir hier auf Erden an ihn und an seinen Sohn Jesus Christus geglaubt haben. Amen. Ich will noch mit uns beten. Herr, allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, schenke uns die nötige Kraft, immer auch wieder an deinem Wort festzuhalten, dass wir nicht abweichen zur Linken und zur Rechten. Herr, wir danken dir, dass du uns immer wieder auf unser rechtes Maß zurückbringst, dass wir Sünder sind, von uns aus nichts tun können, dass wir täglich auf dein Manna angewiesen sind. Und hab du Dank, Herr, dass du deinen Sohn am Kreuz geopfert hast, damit wir wieder Einlass haben ins Himmelreich zu dir. Dafür wollen wir dir Dank sagen, Herr, in Jesu Namen. Amen.